Hallo und herzlich willkommen zu unserer Oktoberausgabe von Adam Online Audio. Von der Sängerin Milva gibt es diesen schönen Song, in dem es heißt: Man wird als Frau doch nicht geboren, man wird zur Frau doch erst gemacht. Etwas ganz Ähnliches gilt aus meiner Sicht auch für uns Männer. Man wird als Mann auch nicht geboren. Man wird vom Jungen zum Mann. Dabei spielt der eigene Vater eine ganz besondere Rolle. Und um dieses Thema der Vaterliebe und Vaterbeziehung geht es in unserer heutigen Ausgabe von Adam Online Audio. Dabei haben wir für Sie ganz unterschiedliche Beiträge zusammengestellt. Im ersten Beitrag von Uli Marienfeld geht es um die Perspektive der Väter. Im zweiten Beitrag von Sergei N. beschreibt ein junger Mann seine Perspektive und seine Wünsche an einen Vater. Der letzte Beitrag ist für mich ein illustres Beispiel dafür, was es bedeutet, echter Mann zu sein, eigene Werte zu haben, in Eigenverantwortung, selbstbewusst zu diesen Werten zu stehen und zu entscheiden. Auch wenn das bedeuten kann, eben mit seiner Meinung ganz allein dazustehen. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Inspiration beim Zuhören. Ich bin für dich da, von abwesenden und anwesenden Vätern. Uli Marienfeld ist Oberstufenleiter an der Freien Christlichen Schule Düsseldorf und unterrichtet Sport, Mathematik und Religion. Ein deutscher Junge weint nicht. Der hilflose Ausspruch eines aus dem Krieg heimgekehrten Vaters. Er ist weder in der Lage, mit sich selbst zurechtzukommen, noch dazu bereit, auf seine Frau oder seine Kinder einzugehen. Authentisch und einfühlsam wird in dem Film Das Wunder von Bern auch von einer sich verändernden, ja eigentlich erst entstehenden Vater-Sohn-Beziehung erzählt. Ein vom Krieg gezeichneter Mann lernt Verantwortung zu übernehmen, zeigt Sensibilität und wird letztlich zum Helden für seinen Sohn, der ihm dann in der Schlussszene sagt: Ein deutscher Mann kann auch mal weinen. Frauen sind in Deutschland seit fast 100 Jahren in einem zum Teil sehr konstruktiven gesellschaftlichen Dialog darüber, was ihre Bestimmung ist. Oft losgelöst von einer strengen, normierten Geschlechterrolle, haben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet, wie Frausein heute aussehen kann. Beruflicher Erfolg und Muttersein sind nicht zwingend unvereinbar. Frauen sind in Naturwissenschaft, Industrie und Sport vertreten, auch wenn sie gerade in Leitungspositionen immer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Aber in jedem Fall ist es für Mädchen und Frauen klar, dass sie sich Gedanken machen müssen, wo sie zwischen Emanzipation und Tradition einen Weg finden, der ihnen entspricht. Schulen und Kirchen bemühen sich, diese Suche zu begleiten. Männer und speziell Väter stehen noch am Anfang eines solchen Auf der Suche-Seins. Härte und blinder Gehorsam haben sich genauso als untauglich erwiesen wie die anti-autoritäre Beliebigkeit der 70er Jahre. In etlichen Filmen wird immer wieder in herausfordernder Weise vorgespielt, wie sich das Fehlen eines Vaters gerade auch auf Jungen auswirkt. Perfect World porträtiert die Entwicklung eines in religiöser Kleinkariertheit vaterlos aufgewachsenen Jungen. In einem aus dem Gefängnis entflohenen Häftling, der ihn kidnappt, findet er einen Vater, der ihn sensibel in die Wildheit des Lebens einführt. Vor einigen Jahren war in vielen Kinos Whale Rider zu sehen. Ein wunderbares, modernes Märchen, in dem es unter anderem um Geschlechterrollen geht. zutiefst erschütternd, wie der erwachsene Sohn, dessen Frau bei der Geburt von Zwillingen verstorben ist, seinem verhärteten Vater begegnet. »Schau mich doch wenigstens einmal an«, fleht ihn der junge Mann an. »Du weißt ja nicht mal, wer ich bin.« Ohne das Gesicht auch nur im geringsten zu bewegen, antwortet dieser, »aber ich weiß, wer du sein solltest.« Besserwissende, den anderen festlegende, völlig unsensible Härte bricht heraus. Was dort im Film so überdeutlich dargestellt wird, passiert leider tagtäglich in Elternhäusern und Schulen. Ohne sich auch nur die Mühe zu machen, den anderen zu betrachten, ihm oder ihr zuzuhören, sich zumindest ansatzweise in seine oder ihre Situation zu versetzen, wissen wir Männer erschreckend oft, was zu tun ist. Wir stellen normative Forderungen, unabhängig von dem Verständnis der Situation. Wenn wir solches Verhalten auch noch religiös zu begründen versuchen, wird die Sache noch schlimmer. Im Alten wie auch im Neuen Testament finden wir unzählige Beispiele dafür, wie Gott sich um Menschen kümmert, wie er in ihre Situation hineinkommt. Er betont, dass er sieht und dass die Hilfeschreie durchaus an seine Ohren dringen. Natürlich gibt es auch immer gültige Gebote. Aber die Grundbotschaft der Bibel lautet eben weder, du sollst erfolgreich sein, also eine Anforderung, noch du wirst erfolgreich sein, eine Verheißung von sofort sichtbarem Erfolg. Sondern vielmehr, ich bin für dich da. Ein Versprechen der Anwesenheit in Freude und Not. Der Gottesname Jahwe bedeutet so viel wie Ich bin, der ich bin, wird von manchen recht frei als Ich bin, der ich für euch da bin, wiedergegeben. Egal, ob wir auf dem Gipfel unserer Erfolge sind, unter unserer Schuld leiden oder Verfolgung, Krankheit oder der Tod eines geliebten Menschen unser Leben zerstört oder sinnlos erscheinen lässt. Gott verspricht und beweist seine Gegenwart jederzeit. Gerade für uns Väter ist dies fundamental wichtig. In der Geborgenheit dieser Glaubenserfahrung können wir unseren Kindern einen geschützten Raum bieten, in dem sie zu mündigen Persönlichkeiten heranwachsen können. Ihnen bewusst zuzuhören, sie aktiv zu beobachten, mit Worten und Handlungen zu beweisen, dass man tatsächlich neugierig ist, wie es ihnen geht und was sie bewegt, erscheint mir in unserer schnelllebigen Zeit von besonderer Bedeutung. Unsere Töchter und Söhne spüren sehr wohl, ob uns ihre Interessen interessieren und auch, ob wir ihnen etwas zutrauen, ob wir daran glauben, dass ihr Leben gelingt. Ein besonders eindrückliches Beispiel dieser sensiblen väterlichen Stärke war für mich in den vergangenen Jahren Norbert Warnatsch. Die wenigsten kennen diesen Trainer, die meisten jedoch seine bekannteste Schülerin, die Schwimmerin Franziska van Almsick. Nach ihrem grandiosen Comeback bei den Europameisterschaften in Berlin 2002 sagte der Star anerkennend und dankbar über ihn: Er hat an mich geglaubt und in mir etwas wachgerüttelt, das die letzten 7 Jahre eingeschlafen ist. Den letzten Willen, das Durchbeißen. Welch großartiges menschliches Kompliment im Trubel des Profisports. Aber Warnatsch hat seinen bedingungslosen Rückhalt der Schwimmerin gegenüber in einem Interview nach dem vermeintlichen Misserfolg bei den Olympischen Spielen 2004 noch übertroffen. Nationale Enttäuschung machte sich breit, weil statt der erhofften Goldmedaille nur ein 5. Platz in der Spezialdisziplin heraussprang. Der keine Ruhe gönnende Reporter bohrte und nervte, ob man denn nichts Konkretes benennen könne, das zu dem Misserfolg geführt habe. »Doch, ich kann Ihnen genau sagen, woran es lag«, antwortete der Trainer dem verblüfften TV-Mann. Es lag am Trainer. Ungläubige Sprachlosigkeit bei dem sonst so redegewandten Fragenden. Und dann erläuterte Warnatsch in Ruhe, dass die Athletin sich genau an alles gehalten, jahrelang intensiv trainiert hatte und einfach alles gegeben hatte, was in ihren Kräften lag. Von daher, so sein Schluss, muss wohl das Trainingsprogramm nicht optimal gewesen sein. Egal, warum an diesem Tag nun andere schneller waren, da übernimmt jemand Verantwortung, stellt sich vor seine Athletin, die ganz sicher am meisten enttäuscht war. Er verschafft ihr einen Schutzraum vor der gnadenlosen Gier der Medien. Es gibt zu wenig solche Beispiele. Weder im Sport noch in der Schule ist es üblich, dass sich Verantwortliche schützend vor die stellen, die ihnen anvertraut sind. Auch in Kirchen ist es alles andere als selbstverständlich. Ich fürchte, dass zu viele Kinder weder Vater noch Mutter jemals in so bedingungsloser Zuverlässigkeit erlebt haben. Uneingeschränkte Annahme geben, Raum zum Entdecken und Entfalten von Fähigkeiten verschaffen und auf vielfältige Weise deutlich machen, dass man an den anderen glaubt. Dies scheinen mir die Grundhaltungen zu sein, die Eltern, Lehrer und Lehrerinnen und auch Leiter und Leiterinnen in anderen Bereichen immer wieder neu beleben sollten. So können junge Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen und zu mündigen Persönlichkeiten heranreifen. Sergej Enz ist 22 Jahre alt. Er studiert Theologie an der Freien Theologischen Akademie in Gießen und er ist Mitarbeiter bei Adam Online. Der folgende Beitrag erschien in unserer aktuellen Ausgabe Nummer 12 von Adam Online. Eine Gruppe erwachsener Indianer sitzt an einem großen Feuer. Zusammen feiern sie den eben heroisch errungenen Sieg über den Feind. Als untrennbare Gemeinschaft echter Männer, als Trupp bewährter Kämpfer. Sie beschreiben einander ihre Sicht der Dinge und berichten von den überwundenen Schwierigkeiten. Dabei loben und bewundern sie einander. Plötzlich erhebt sich der Stammeshäuptling. Ein großer, kraftvoller Mann mit dunkel funkelnden Augen, tiefen Narben und gefährlich anmutender Bemalung und Bekleidung. Es wird still. Er verlässt die Runde und tritt an einen heranwachsenden Indianerjungen heran, der den Festakt etwa 10 Meter von den Männern entfernt beobachtete, ehrfürchtig und allein. Alles blickt in seine Richtung. Sofort erhebt er sich und blickt diesem würdevollen Mann verlegen in die Augen. Einen kurzen Augenblick geschieht nichts, bis der Häuptling seine tiefe, ruhige Stimme erhebt. »Mein Sohn, du hast heute großartig gekämpft und dich als echter Krieger bewährt. Komm nun in unseren Kreis und feiere den Sieg mit uns zusammen.« Dann reicht er ihm zum Zeichen der Ebenbürtigkeit sein eigenes Messer. Diese Szene aus Mel Gibsons neuestem Film »Apokalypto« zeigt das jugendliche Streben nach Anerkennung auf der einen, die reife männliche Entgegnung darauf auf der anderen Seite. Der Sohn bewundert seinen Vater, ja mehr noch, er bewundert den Bund dieser lebenserfahrenen Männer. Er will dazugehören. Eigentlich tut er das zwar schon, denn er stand ja im Kampf Seite an Seite mit ihnen, aber er darf seinen Rang entsprechend nicht von sich aus zu den Älteren stoßen. Dafür bedarf es schon der Ermächtigung durch den Vater. Welch ein Glück, dass dieser einen scharfen Blick für die Bedürfnisse seines Sohnes hat. So erkennt er den nächsten notwendigen Schritt und führt ihn aus. Ist das nicht das wünschenswerte Verhältnis von Vater und Sohn? Der Vater lehrt den Sohn das Leben, zeigt ihm, wo dessen Möglichkeiten und Grenzen liegen, fördert ihn, ermahnt ihn, lobt ihn, stets mit dem Ziel, aus ihm einen reifen Menschen zu machen. Sicher spielt dabei auch die Mutter eine Rolle, dennoch bleibt die Beziehung zwischen Vater und Sohn eine besondere. Söhne brauchen kompetente Väter. Nur ein kompetenter Vater kann dem Sohn die elementaren Merkmale eines gesunden Mannseins beibringen. Versäumt er das, wird er mit ziemlicher Sicherheit Wunden bei seinem Sohn hinterlassen. Oftmals tiefe Wunden. Einige dieser verletzten Söhne finde ich unter meinen Freunden und Bekannten. Manche von ihnen wohnen noch bei ihren Eltern. Erstaunlicherweise hat jeder von ihnen eine intakte Beziehung zur Mutter, aber mit dem Vater kommt keiner so gut klar. Warum? Die Gründe sind vielfältig, aber es gibt ein gemeinsames Merkmal. Die meisten dieser Väter zeigen wenig Interesse an ihren Söhnen. Daher versuchen sie, sich dieses Interesse auf anderen Wegen zu beschaffen, zum Beispiel durch einen ausschweifenden Lebensstil, durch aggressives Verhalten, Abschottung oder gar kriminelle Handlungen. Doch selbst mit dem entsprechenden Interesse und guten Willen scheitert die Kommunikation zwischen Vätern und Söhnen oft kläglich. Könnte es daran liegen, dass die Väter nie ein Lob oder aufmunterndes Wort ausgesprochen haben? Oder viel zu selten? Dass die Söhne sich nach Anerkennung sehnen, steht fest. Die Frage ist allerdings, was hält so viele Väter davon ab, ihren Söhnen auszudrücken, dass sie stolz auf sie sind und sie lieben, was auch immer geschehen mag? Möglicherweise haben sie selber nie oder nie genug Anerkennung durch ihre Väter erfahren. Nie konnten sie es ihm recht machen. Dies legte die Grundlage für ihren eigenen Perfektionismus. Die meisten Väter wollen, dass das gelingt, was ihre Söhne tun. Dabei vergessen aber einige, dass ihre Söhne nicht nach Leistung beurteilt oder schlimmer noch geliebt werden wollen, sondern um ihrer selbst willen. Auch wenn er es gut meint, auch wenn er weiß, wie es besser geht, jegliche lieblose Kritik stößt auf taube Ohren. Ein guter Vater wird die Liebe zu seinem Sohn nie von dessen Leistungen abhängig machen. Wie aber sieht ein liebevolles Verhältnis aus? Der Stammeshäuptling hat es vorgemacht. Er überlegt sich genau, in welcher Situation sich sein Sohn gerade befindet und fördert ihn in dieser. Er zeigt ihm seine Anerkennung und begleitet ihn in einen neuen Abschnitt seines Mannseins. Wann haben Sie Ihrem Sohn das letzte Mal Ihre Anerkennung und Ihre Liebe ausgedrückt? Seinen Mann stehen. Gottes Führung am Arbeitsplatz. Der folgende Artikel erschien anonym in der Ausgabe 7 von Adam Online. Wenn Sie übrigens eine praktische Erfahrung gemacht haben, die andere Männer ermutigen könnte, dann mailen Sie uns doch einfach Ihren Text zu. redaktion@adam-online.de. Jetzt soll nun auch in unserer Niederlassung Personal abgebaut werden, erzählte ich eines Abends unruhig meiner Frau. Nach Jahren der Gehaltskürzungen und Nullrunden hatte ein Mitglied der Geschäftsführung in einer Betriebsversammlung verkündet, dass Mitarbeiter bei unserer Niederlassung abgebaut werden müssten. Die Geschäftsleitung, so führte der Manager aus, wollte jedoch niemanden entlassen und schlug vor, dass jeder Kollege auf 10% seines gesamten Jahresgehalts freiwillig verzichten sollte, um einen Personalabbau zu verhindern. Aufgrund tariflicher Vereinbarung wäre dieser Schritt nur auf freiwilliger Basis aller zu vollziehen. Die Geschäftsleitung räumte uns 4 Wochen Bedenkzeit ein. Wir sollten dann schriftlich darüber abstimmen und alle müssten namentlich damit einverstanden sein. Meine Frau und ich setzten uns in den nächsten Wochen immer wieder zusammen, um zu beten. Wir gaben unser Anliegen auch im Hauskreis bekannt und informierten Freunde in unserer Gemeinde. Von Anfang an hatten wir im Gebet den Eindruck, dass ich gegen den Vorschlag der Geschäftsleitung stimmen sollte. Das war für mich nicht einfach, denn insbesondere hatten wir den Eindruck, dass ich offen und ehrlich meinen Standpunkt vertreten sollte. Ohne Zorn. Sachlich und freundlich, aber bestimmt. Ich betete, dass mich der Heilige Geist in diesen kommenden Diskussionen und Auseinandersetzungen führen möge. Zugegeben, ich fürchtete insgeheim die Konfrontation mit Kollegen und Vorgesetzten. Die nächsten Tage und Wochen gab es nur ein Thema in der Niederlassung. Wir waren alle hin und her gerissen. Ich war der Erste, der sich offen gegen einen Gehaltsverzicht aussprach. Ich hatte meine Gründe und machte aus meinem engen finanziellen Spielraum kein Geheimnis. Zudem wussten die Kollegen, dass ich die meisten Kinder hatte. Sie kannten meine familiäre Situation, pochten jedoch auf die Solidarität unter den Kollegen und griffen mich an. Ich sollte mich doch der großen Mehrheit der Kollegen nicht verschließen. Der Druck wuchs von allen Seiten. Ein kleiner Teil der Kollegen war auf meiner Seite. Jedoch wurden wir von Woche zu Woche weniger. Bedenken über meine Haltung kamen in mir auf. Hatten wir richtig gehört im Gebet? Der Tag der Entscheidung kam und mit ihm eine schriftliche Abstimmung. Das Ergebnis war niederschmetternd für mich. Ich war der Einzige in der Abstimmung gewesen, der klar und deutlich gegen einen Gehaltsverzicht gestimmt hatte. Ich war wie gelähmt. Wir hatten doch gebetet und andere Kollegen wollten doch auch dagegen stimmen. Ich verstand das Ganze nicht. Daheim beteten wir weiter und hatten wieder den Eindruck, dass meine Entscheidung richtig war. Gestärkt ging ich in die folgenden Unterredungen mit Kollegen und Vorgesetzten. Da der Vorschlag gescheitert war, setzte sich nun vermehrt der Betriebsrat in das Geschehen vor Ort ein. Man bemühte sich jetzt um einen anderen Weg und versuchte, die Wogen zu glätten. Schließlich signalisierte der Betriebsrat mir und den Kollegen, dass man einen Weg gefunden hätte. Die Situation entspannte sich und die Geschäftsleitung versicherte auf einmal, dass niemand entlassen werden sollte. Wir würden sogar mehr Aufgaben erhalten. Viele Kollegen waren mit dieser Lösung einverstanden. Vereinzelt kamen sogar Kollegen auf mich zu und bedankten sich bei mir. Einige sprachen offen aus, dass sie sich geschämt hätten, in der Abstimmung nicht zu mir gestanden zu haben. Für mich persönlich war die ganze Angelegenheit ein Kampf mit Zittern und Zagen gewesen. Eine Auseinandersetzung, die ich so nicht hatte führen wollen. Im Nachhinein erkannte ich die Führung Gottes, vor allem dadurch, dass die meisten Diskussionen fair und sachlich verliefen und ich den Kollegen und Vorgesetzten auch danach noch in die Augen schauen konnte. So, jetzt ist Schluss. Und zwar mit dieser Ausgabe von Adam Online Audio. Mein Name ist Peter Müller. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich will Sie aber nicht entlassen, ohne Sie zu bitten, schreiben Sie uns. Wir möchten gern Ihre Meinungen, Kommentare, Anregungen zu unserem Podcast hören. Schicken Sie uns eine Mail an podcast@adam-online.de. Und wer technisch versiert und nicht mikrofonscheu ist, kann uns auch seinen Audiobeitrag schicken. Die besten Einsendungen werden wir dann in unseren Podcast mit aufnehmen. Der bekannte amerikanische Diplomat Dennis Ross geht zu einem armen Juden und fragt ihn, ob er heiraten möchte.
Nein, ich bin zu arm.
Dennis Ross erwidert darauf: Ich habe aber die Tochter des reichen Scheichs von Oman für dich.
Ja, dann
heirate ich. Dennis Ross läuft daraufhin zum Scheich von Oman.
Ich habe einen guten Mann für deine Tochter.
Meine Tochter will nicht heiraten.
Dennis Ross.
Der Mann ist aber der Direktor der Weltbank.
Oh, okay. Na, das ist etwas anderes.
Ja, er soll mein Schwiegersohn sein. Danach läuft Dennis Ross schnell zur Weltbank.
Ich habe einen passenden Direktor für euch.
Wir haben schon einen Direktor.
Dennis Ross. Der Mann ist der Schwiegersohn vom Scheich von Oman.
Oh, ja, dann soll er kommen. So wurde aus dem armen Israeli der Schwiegersohn des Scheichs von Oman.
Diesen Witz spendierte Arno Backhaus, www.arno-backhaus.de.